Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Endspurt bei der Private Debt Konferenz. Und ja, wir haben uns mal gesagt, wir podcasten da mal zum Abschluss. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Ich hatte es ja auch eingangs bei der Eröffnung schon erwähnt, dass wir bei der Börsenzeitung jetzt auch einen Podcast gestartet haben für die Private Markets Betting Billions. Die Kernfrage, wohin mit den ganzen Milliarden an Dry Powder und Assets under Management, was über die Jahre jetzt eingesammelt wurde. Und wir haben uns gedacht, wir integrieren den Podcast jetzt einfach mal bei uns in die Private Debt Konferenz. Heißt, wir führen 10 Onstage-Interviews, strahlen das dann aber noch über den Podcast aus. Und dann sage ich herzlich willkommen zu Betting Billions, dem Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Thematisch geht's bei uns heute um Open-Ended versus Closed-Ended Funds. Ich glaube, früher nannte man das, glaube ich, einfach mal offene und geschlossene Fonds, aber
absolut.
Klingt wahrscheinlich schon zu einfach und auch nicht neu genug. Deswegen Open-Ended versus Closed-End Funds. Man spricht ja vor allem bei den offenen ja auch in dem Zusammenhang immer wieder von Evergreen-Strukturen, die on vogue sind, die man immer mehr sieht. Und deswegen möchten wir uns das heute mal ein bisschen damit auseinandersetzen, was denn die Vor- und Nachteile solcher Strukturen sind. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Verantwortlichen für Client Solutions und Product Management bei StepStone, Stefan Czerlin. Herzlich willkommen bei Betting Billions.
Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Also wir reden natürlich über den Asset Manager StepStone und nicht das ganz gleichnamige Jobportal, ist klar, aber muss man natürlich nochmal dazu sagen. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass es immer zwei Einstiegsfragen gibt, die ein bisschen persönlicher sind. Die erste ist, was gibt's für einen lustigen Funfact oder Hobby oder irgendwas, was wir über dich wissen müssten, was vielleicht nicht so bekannt ist?
Also was sicherlich nicht bekannt ist, dass, klar, ich habe nicht vor 25 Jahren geplant, in Private Markets zu sein, sondern hatte da noch Träume vielleicht, ja, oder Ambitionen, im Stabhochsprung relativ weit nach vorne zu kommen.
Ja.
Hab dann dummerweise eine Verletzung bekommen und konnte diese Ambition dann begraben, weil ich Fußball gespielt habe, ja, oder so ein Klassiker. Und ja, aus dem Sport wurde nix. Dann habe ich halt Finanzen studiert und bin schlussendlich in Private Markets gelandet.
Also über den Stabhochsprung in die Private Markets, interessanter Karriereweg?
Nicht wahrscheinlich nicht der klassische.
Die zweite Einstiegsfrage ist auch immer die gleiche, weil also bei Betting Billions jonglieren wir ja immer fröhlich mit Milliarden. Haben wir heute auch fröhlich getan in der Veranstaltung. Was würdest denn du mit einer Milliarde machen, wenn du keine Restriktionen hättest?
Wenn ich keine Restriktionen hätte, würde ich sicher erstmal mit meiner Familie auf eine längere Weltreise gehen. Ja. Und da den Kindern vor allem ein bisschen mehr die Welt zu zeigen. Und andererseits, ich fahre gern Ski, würde ich mir vielleicht sogar ein Skigebiet kaufen. Ne?
Aber du würdest das Geld überhaupt nicht irgendwie investieren?
Da bleibt hoffentlich noch was übrig, ja. nach der Weltreise, nach einem Skigebiet. Natürlich würde ich anlegen und ich würde sehr breit anlegen. Ne? Sicher ein Großteil in Private Markets, weil ich habe einen langen Zeithorizont, also ich brauche nicht viel liquide Assets. Von daher sicher ein Großteil in Private Markets.
Liquide ist aber ein gutes Stichwort, weil genau über dieses Thema sprechen wir ja heute irgendwie auch. Das Aufkommen beziehungsweise ja das Invoke von den Open-Ended Funds in Evergreen-Strukturen. Denk mal, hier kennt jeder und weiß jeder bei uns auf der Veranstaltung, was das im Prinzip ist. Aber vielleicht kurz für die Podcast-Zuhörer, kannst du einmal uns abholen, was sich genau dahinter versteckt. Ist es wirklich so einfach offener und geschlossener Fonds oder ist es doch ein bisschen spannender?
Natürlich nicht ganz so einfach, oder? Wir haben heute natürlich sehr viel diskutiert, wie attraktiv eigentlich Private Markets beziehungsweise Private Debt ist. Aber man muss natürlich auch, sag ich mal, das richtige Vehicle oder die richtige Implementierung wählen. Muss differenzieren zwischen sicherlich privaten Investoren, aber auch institutionellen. Und da gibt's je nach Vehicle, geschlossen oder offen, gibt's natürlich Vor- und Nachteile, ja. Jetzt gibt's den Trend in Bezug, ich nenne jetzt mal Semi-Liquid, ich komme dann später noch dazu, warum ich den Begriff nicht so mag oder nicht so ein Fan davon bin. Aber es gibt natürlich den Trend, dass mehr und mehr offene bzw. Evergreen-Fonds für Private Markets, aber auch für Private Debt aufgelegt werden. Und schlussendlich sind es wirklich Fonds, die haben keine feste Laufzeit. Das Kapital wird ständig reinvestiert, Aber diese Fonds haben in der Regel eine gewisse Liquidität beziehungsweise vordefinierte Rückgaberechte für Investoren, um wieder aus den Vehikeln auszusteigen. Und das ist natürlich im Vergleich zu den Closed-Ended-Vehikeln, wo es eine feste Laufzeit gibt, eine vordefinierte Investmentperiode, ist das natürlich ein Unterschied, hat gewisse Vor-, gewisse Nachteile. Da werden wir sicher noch ein bisschen drüber diskutieren.
Machen wir gleich, aber warum kommen die denn genau jetzt? Hat das was mit der Marktlage zu tun?
Es ist natürlich eine Entwicklung, die wir sehen im Markt. Die Investoren entwickeln sich weiter. Bis jetzt war Private Markets und ja, Private Debt natürlich hauptsächlich für institutionelle Investoren, Versicherungen, Pensionskassen, Endowments investierbar. Aber natürlich mit der Nachfrage von, mit der größeren Nachfrage würde ich sagen, von privaten Investoren, ist natürlich der Trend entstanden, andere Vehikel auch anzubieten, weil natürlich die Closed-Ended-Fonds nicht so einfach investiert werden können. Hohe Minimums, operationell sehr kompliziert. Und das ist natürlich für private Investoren bzw. Vermögensverwalter, Vertriebler, funktioniert das im klassischen Sinne nicht. Sicherlich, würde ich sagen, der eine Treiber, warum es verstärkt aufkommt. Der andere natürlich auch Investoren, wo schon lange in Private Debt investieren, die kennen natürlich auch ein bisschen die Ineffizienz von Closed-Ended-Vehicles, wo dann Evergreen-Strukturen gewisse Vorteile bieten können. Also das sind so, würde ich sagen, die zwei Haupttreiber.
Also es kommt von beiden Seiten, sowohl von den privaten Investoren, aber auch von den institutionellen.
Genau.
Da sind wir ja eigentlich auch ein bisschen schon bei den Vor- und Nachteilen von den Evergreen-Strukturen. Also fangen wir vielleicht mal bei den Vorteilen an. Also einen haben wir ja schon, dass er auch für Private investierbar ist, aber vielleicht mal so auf der institutionellen Ebene auch. Was würdest du sagen, sind die signifikantesten Vorteile?
Für institutionelle Investoren ist sicherlich der große Vorteil, dass sobald das Kapital mal investiert wurde, dann bleibt es investiert und es kommt nicht wieder zurück. Bei Closed-Ended-Strukturen, das Problem ist ja, es dauert relativ lang, bis das Kapital investiert wird. Also ich nehme zum Beispiel, normalerweise 2 bis 2,5 Jahre, bis das Kapital abgerufen wird. Dann wird im Durchschnitt für ein Private Debt Fonds nur 70% abgerufen. Und dann kommt das Kapital relativ schnell schon wieder zurück. Das heißt, wenn ich 10 Millionen wollte investieren, dann wird zum Maximalzeitpunkt 7 Millionen abgerufen. Dann kommt das Kapital relativ schnell wieder zurück. Das heißt, ist eigentlich von der Kapitaleffizienz sehr ineffizient, weil ich muss dann wieder das Kapital neu investieren. Also, und daher, mit großen Investoren, wo wir zusammenarbeiten, legen wir eigentlich schon seit über 10 Jahren Evergreen-Fonds auf. Das sind natürlich meistens Fonds dediziert für einzelne Investoren. Da ist dann das Liquiditätsproblem, ist ein kleineres Problem, wie in, sag ich mal, Commingling-Produkten, wie jetzt zum Markt kommen. Also das ist sicherlich ein Fokus für institutionelle
Kunden. Darf ich da einmal kurz einhaken? Also beim geschlossenen Fonds kommt es dann natürlich schneller zurück. Okay, verstehe ich, das ist beim Evergreen fand natürlich anders. Aber das andere Problem löst doch der Evergreen-Fonds nicht. Also dass das Kapital wird dann doch nicht schneller investiert, weil davon hängt es ja ab, kriege ich das deployed.
Genau. Der Evergreen-Fonds für Institutionelle, und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Ausgestaltungen von Evergreen-Fonds. Der klassische Evergreen für einen Institutioneller investiert ungefähr gleich schnell wie ein Closed-End. Plus, minus. Kann man ein bisschen optimieren, je nachdem, wie man die Portfoliokonstruktion macht, ob man nur über Primary oder eine Beimischung von Co-Investments und Secondaries in die Portfoliokonstruktion reinnimmt. Da gibt es Varianten, wo man spielen kann. Also da hilft, sage ich mal, der Evergreen im institutionellen Bereich nicht unbedingt. Aber die neuen Produkte, wo ja in den Markt drängen, die sind ja wirklich so ausgestaltet, dass Investoren am Tag 1 das ganze Kapital sofort investieren können. Das ist natürlich ein Challenge für die, sagen wir mal, die Managers oder GPs, damit sie wirklich ein Portfolio konstruieren und auch verwalten können, wo das wirklich möglich ist, dass das Kapital Tag 1 investiert wird.
Die müssen das ja direkt zum Arbeiten bringen.
Genau. Aber das ist natürlich auch einer von den großen Vorteilen von den, sag ich mal, neuen Evergreen-Fonds, wo eine gewisse Liquidität anbieten beziehungsweise vordefinierte Rückgaberechte haben.
Und was sind die Nachteile von den Evergreen-Strukturen?
So wie es Vorteile hat in Bezug auf, sag ich mal, die Liquidität, wo die Fonds bieten, hat es natürlich auch einen Nachteil, weil um die Liquidität anbieten zu können, muss entweder, ich sage mal, ein Puffer, ein Cash-Puffer oder kurzfristige Anlagen ins Portfolio reingenommen werden, wo natürlich zu einer Dilution oder Verwässerung des Returns führen können. Also einerseits, klar, bieten die Fonds Liquidität an, was ein Vorteil für die Investoren ist. Andererseits, there's no free lunch. kann man natürlich auch als dann Nachteil sehen, weil es einfach den Return leicht verwässert.
Sorgen geschlossene Fonds nicht auch ein Stück weit für, ich sage es mal, Disziplin und schützt ein Stück weit vor, ich sage jetzt mal, ja, das große Wort wäre Behavioral Finance, aber zumindest mal panikhaften Reaktionen, weil ich bin dazu gezwungen, dass ich zum Beispiel jetzt auch meine Krise aussitze, weil ich eben illiquide bin. Kommt durch so Evergreen-Strukturen nicht das Thema Behavioral Finance dann auch stärker unter Umständen in die privaten Märkte rein?
Ich würde sagen, die Closed-Ended Funds sind natürlich sehr gut, um das Asset-Liability-Management zu steuern, oder? In Open-Ended Funds hat natürlich der GP, sage ich mal, den Drang oder das Bedürfnis, das Kapital ständig investiert zu halten. Und da ist wichtig, dass der GP dann wirklich die Disziplin hält und nicht einfach irgendwelche Deals nimmt und dann vielleicht von der Strategie, ne, leicht abweicht, weil einfach der Drang da ist, ich muss investiert bleiben, um den Return da zu halten, wo er sein sollte. Das ist sicherlich nicht Gefahr, aber eben da ist ja wichtig, dass ein GP eine stringente Investmentdisziplin und Prozess hat.
Aber gerade in der jetzigen Situation, Marktsituation, also wenn wir jetzt gerade die Private Equity Deal Flaute nehmen, über die ja überall geschrieben wird, da ist es dann noch die Gefahr für den GP noch größer. Also dass er dann auch mal einen schlechten Deal macht, einfach weil er einen machen muss.
Momentan ist natürlich das Challenge, weil wir im Verhältnis zu den letzten Jahren weniger Dealflow haben, ist natürlich das Deployment oder das Reinvestment ist ein Challenge für die GPs. Das heißt, GPs, wo wirklich so Evergreen Fonds auflegen, ich sag mal, die großen GPs haben natürlich deutlich Vorteile, weil ich brauche einen sehr, sehr breiten Dealflow, damit ich ein breit gestreutes Portfolio aufstellen kann. Vor allem Co-Investment, Secondaries helfen dann dem GP in der Portfoliokonstruktion wirklich, sag ich mal, die Investmentdisziplin zu halten. Und wir haben es aber größeren Managern gesehen. Natürlich, wenn der Dealflow nicht da ist, muss zum Teil halt auch in syndizierte Märkte oder High Yield leicht ausgewichen werden, weil nur den Cash rumliegen, das geht natürlich nicht. Also man hat da schon ein bisschen Flexibilität, wie man das Portfolio steuert. Ziel wäre natürlich, das ist auch so, wie wir unsere Produkte managen, natürlich 100% Private Debt. Aber wenn es natürlich Situationen gibt, wo einfach der Dealflow nicht zur Verfügung steht oder nicht generiert werden kann, dann muss man eventuell auch in liquidere Investments investieren.
Wie, wenn man so breit ist, das Mandat für von den Evergreen Fonds, dass die ja auch raus können aus Private Debt und in liquide Sachen gehen können?
Das haben die. Das haben also die klassischen oder die Produkte, wo momentan für Private Debt im Markt sind, die können alle Private Debt machen plus High-Yield, syndizierte und sonstige kurzfristigen kreditfinanzierten Anlagen.
Bis zu welcher Größe? Weil ich meine, am Ende ist, man hat ja ein Private Debt Evergreen verkauft, wenn da dann am Ende 80% High-Yield drin ist.
Normalerweise sind keine Grenzen definiert, ja. Das ist die Gefahr. Deswegen, sage ich mal, bei der Due Diligence entscheidend ist natürlich, dass diese Sorgfalt gemacht wird und genau solche Punkte angeschaut werden, dass man nicht schlussendlich ein Private Debt Produkt verkauft bekommt, aber schlussendlich ein liquides, syndiziertes Produkt im Portfolio oder im Depot hat. Ja.
Eignet sich das denn für alle? Eignet sich denn Evergreen Fonds für alle Anlageklassen in Private Markets? Oder ist das für Private Debt und Equity mehr geeignet und für Immobilien weniger oder so?
Oder je kürzer, sag ich mal, die Laufzeit oder die Cashflows der jeweiligen Anlageklasse sind, desto besser natürlich für einen Evergreen Fonds, weil es einfach planbarer ist, um das Portfolio zu steuern und auch die Liquidität bereitzustellen. Von daher ist natürlich für Private Debt mit einer ökonomischen Laufzeit von 3 bis 3,5 Jahren sehr gut geeignet für so Evergreen-Strukturen, wo, sag mal, quartalsweise Liquidität anbieten. Und die sich ja beschränkt auf 5% normalerweise auch das Fondsvolumen. Also das kann in Private Debt absolut sehr gut abgebildet werden. Wenn es zu Private Equity, Infrastruktur oder Real Estate kommt, da ist jetzt natürlich ein größeres Challenge, die Liquidität oder den Liquiditätspuffer zu generieren. Und da in den Fonds normalerweise wird ein größerer, sag ich mal, Liquiditätspuffer gehalten in Form von liquiden Anlagen. Was natürlich dann wieder dazu führt, dass der Return im Vergleich zum klassischen Private Equity Closed-Ended Fonds natürlich reduziert sein kann.
Kann man da Renditen jetzt vergleichen, wenn wir jetzt ein Private Debt nehmen? Typische Rendite für einen geschlossenen Debt Fund verglichen jetzt mit dem Evergreen Fonds?
Oh, das ist immer die Frage, wie schauen wir über die Rendite an, oder? Sie kann sehr ähnlich sein. Was natürlich der Closed-Ended Fonds ja macht, ist ja optimiert praktisch die Cashflows. Er optimiert den IRR. Und das heißt, ein Closed-Ended Fund hält so wenig wie möglich Cash, um dann den Return zu generieren. Ein Evergreen Fund hat definitiv einen Cash-Buffer, hat illiquide Anlagen, wo den Return leicht verwässert. Jetzt kam ein IRR aus dem Closed Ended Fund natürlich nicht mit dem Return vom Evergreen 1:1 vergleichen. Was man jedoch heranziehen kann, ist, sag mal, wie viel hätte das Closed Ended Produkt oder der Evergreen als Einkommen generiert? Mhm. Und zwar, das ist wieder eine Frage des Deployments, ja. Wenn ich einen Evergreen-Fonds habe und der generiert mir 8% im Jahr, dann habe ich 8% generiert, weil ich bin zu 100% investiert. Wenn ich einen Closed-Ended-Fonds habe, der, sage ich mal, 10% IRR generiert, aber ich über die Laufzeit nur mit 50% durchschnittlich investiert bin, habe ich nur 5% generiert. Von daher, es kommt immer darauf an, wie man die Rendite oder Performance dieser Vehicle anschaut. Wenn man IRR-fokussiert ist, dann sieht Closed Ended natürlich besser aus. Wenn man income-orientiert ist, dann wird man mit dem Evergreen in Tendenz besser fahren.
Mhm. Leuchtet ein. Ich würde gerne mit dir noch über das Thema Liquidität und Semi-Liquidität sprechen, weil du hast ja eingangs schon gesagt, dass dir der Begriff eigentlich gar nicht so gefällt. Und erstmal klingt es ja auch sehr absurd, dass man eine illiquiden Anlageklasse wie den Private Markets, also Private Debt, Private Equity, dass man da überhaupt irgendwie von einem semi-liquiden oder liquiden Produkt sprechen kann?
Ja, das ist eine interessante Frage, oder? Der semi-liquide Begriff, der kommt ja so ein bisschen aus der Hedgefund-Welt, oder? Wurde früher für Hedgefonds dann Alternative semi-liquid bezeichnet. Und da kann man es ja noch irgendwie nachvollziehen, oder? Hedgefonds sind nicht täglich liquidierbar in Tendenz, aber sie haben liquide Anlagen als Strategie zum Teil. Jetzt in Private Markets würde ich eher sagen, semi-liquide muss man aufpassen, dass man nicht eine Liquidität, sage ich mal, suggeriert, wo nicht da ist. Deswegen bevorzuge ich eigentlich den Begriff Evergreen-Fonds mit optionaler Liquidität. Weil es ist ein Evergreen-Fonds, der läuft und ja, es gibt eine optionale Liquidität. Ja. Und diese Liquidität ist bei den meisten Fonds momentan quartalsweise mit 5%. Das heißt, es ist auch eine Beschränkung. Also wenn jetzt ein Fonds mehr wie 5% des Fondsvolumens an, sagen wir mal, Rückgaben hätte, dann ist bei 5% wird gekappt. Ja? Und was über ist, geht auf den nächsten Rückgabetermin, also dann das nächste Quartal und so weiter und so weiter. Von daher ist es ganz wichtig, dass vor allem, wenn man private Investoren anspricht,
man da keine Scheinerwartung von Liquidität erweckt, weil es ist es halt de facto nicht.
Absolut, wenn man diese Produkte an private Investoren vertreiben will, ist ganz wichtig, dass man nicht auf die Liquidität setzt, sondern man braucht einen langen Anlagehorizont, wenn man in diese Produkte oder wenn man in Private Markets generell investiert. Das Schöne an den Produkten ist, schnell investiert, man hat volles Exposure und es gibt gewisse Liquiditätsoptionen, aber eben sehr, sehr beschränkt. Und das muss den Investoren bewusst sein und das muss sehr transparent kommuniziert werden, dass da wirklich keine falschen Eindrücke entstehen oder Erwartungen geweckt werden. Ne?
Welche Rolle spielt denn in dem ganzen Evergreen-Trend, sage ich jetzt mal, der neue LTIF und der überarbeitete LTIF 2.0, also der European Long-Term Investment Fund?
Ich glaube, der neue LTIF 2.0 ist sicherlich interessant für Wealth Management oder private Investoren, weil eben es gibt die Möglichkeit, zu sehr kleinen oder Mindestbeträgen in solche Fonds zu investieren. Die meisten Fonds wahrscheinlich werden mit 25.000 lanciert. Man könnte bis 10.000 Euro runtergehen, also Mindestanlagevolumen. Aber da ist man natürlich dann schon in einem Bereich, wo...
Theoretisch könnte man mit dem LTIF 2.0 jetzt sogar auch noch tiefer runtergehen. Ob man das
will und
dahingestellt,
genau.
Ich glaube, theoretisch ging es.
Das geht wahrscheinlich sogar, aber eben... Wie sinnvoll das ist, kann man drüber streiten. Wir reden schon wahrscheinlich von 10 bis 25, wo wir uns komfortabel fühlen würden mit dem LTIF, weil einfach eben in Deutschland oder in Europa, da ist der ganze Wealth Management, Private Market für private Investoren ist noch sehr, sehr weit hinten in der Entwicklung. So, da muss noch sehr viel gemacht werden, noch sehr viel ausgebildet werden, Weiterbildung, damit die Investoren wirklich verstehen, in was sie wirklich investieren. Also Asien, zum Teil auch im Mittleren Osten oder Amerika natürlich schon 3-4 Schritte weiter wie wir in Europa. Der LTIF 2.0 geht sicher in die richtige Richtung. Man hat mehr Flexibilität wie mit dem LTIF 1.0 und ist sicherlich auch gerade für Anbieter interessant, weil es einfach scalable ist. Man kann ihn in ganz Europa oder besser gesagt in der EU vertreiben.
Es gibt ja mit Blick so auf auch wieder liquidierbar machen von den Private Markets. Und mir auch immer, lohnt sich auch immer mal in die USA zu gucken. Da muss ich gestehen, habe ich noch ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber vielleicht kannst du das ein bisschen auffüllen. Da stolpert man immer mal wieder über die Business Development Companies, kurz BDCs. Kannst du sagen, was es damit auf sich hat? Das liest man immer mal wieder, dass so ein bisschen Pendant zum LTIF oder auch so Richtung Evergreen geht. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Also BDCs gibt es in den USA schon lange, sicherlich 30 Jahre. Und sind spezialisierte Vehikel, wo wirklich eigentlich nur Kreditfinanzierungen machen für den US-Mittelmarkt. Dafür wurden diese Vehikel eigentlich geschaffen. Wir haben eine spezielle Regulierung, diese BDCs sind streng reguliert, sind nicht so flexibel wie der LTIF, also da kann man nicht so breit investieren. In LTIF kann ich sämtliche Assetklassen machen, mit den BDCs ist wirklich Kreditfinanzierung, ja, nichts anderes. Die sind für Investoren interessant, weil wir haben eine gewisse Steuerfreiheit, wenn sie mehr wie 90% des Einkommens, was sie generieren, ausschütten und sind von daher gesehen für Nicht-US-Investoren eine der attraktivsten Möglichkeiten, in den US-Mittelmarkt zu investieren.
Und mit Blick auf Liquidität, wo wir jetzt auch über den Evergreen gesprochen haben, kann man das damit vergleichen mit den BDCs?
Die Ausgestaltung ist unterschiedlich. Oder? Es gibt Private BDCs, Non-Listed. Da ist die Ausgestaltung der Liquidität gleich wie bei den Produkten, wo man Europa sehen. Tag 1 investieren, quartalsweise Liquidität mit bis zu 5%.
Also das ist praktisch auch gelistet.
Genau, und dann gibt's die andere Kategorie, das sind die gelistet BDCs. Da ist einfach das Problem, sie sind gelistet, sie werden gehandelt und wie es halt so ist bei den gelisteten Sachen, die orientieren sich nicht mehr am Fundamentalwert, oder, sondern an der Börse. Und wenn die Börse runtergeht, gehen die BDCs runter. Ob jetzt die Kreditqualität oder Qualität der Kredite gut oder schlecht ist, da wird nicht drauf geschaut. Oder? Wenn der Markt runtergeht, gehen die BDCs runter, wenn der Markt hochgeht, gehen die BDCs-Tendenzen hoch. Von daher, aus Investorensicht würde ich abraten von den gelisteten BDCs, weil man einfach nicht weiß, zu welchem Preis kauft man was.
Aber wir sehen, es gibt immer mehr verschiedene Möglichkeiten und Bemühungen, irgendwie ja liquidere Produkte irgendwie zu schaffen für die privaten Märkte, was mich jetzt aber noch abschließend eigentlich zu einer Frage führt. Vor allem, wenn wir dadurch auch, so wie heißt die Private Markets, wenn wir dadurch auch mehr Privatinvestoren stärker ansprechen wollen, auch im Fundraising. Welches Maß an Verantwortung, klingt hoch, aber hat man halt in der Form, geht denn jetzt damit einher mit den ganzen Strukturen, also mit dem LTIF, mit den Evergreens, mit dem Thema Scheinliquidität? Welche Verantwortung siehst du da jetzt bei der Branche, dass da dieses Segment nachhaltig aufgebaut wird, keine falschen Erwartungen geweckt werden, wir nichts verbrennen? Ja, und am Ende halt nicht die Gier, sage ich jetzt einfach mal, ganz platt überhand nimmt.
Das ist ein, glaube ich, sehr wichtiger Punkt. Das fängt sicherlich an mit Education, also Weiterbildung. Wir müssen sicherlich das ganze Wealth-Management, die privaten Investoren, wir müssen denen viel mehr Wissen über die privaten Märkte vermitteln, damit sie überhaupt ein Grundverständnis haben, in was sie investieren. Weil, wie du sagst, wenn solche Produkte, sage ich mal, falsch verkauft werden und eine gewisse Liquidität suggerieren oder dann kann, glaube ich, nur die ganze Branche verlieren, weil dann verbrennen wir, sage ich mal, eine Anlagekategorie, wo sicherlich der Branche absolut nicht helfen würde. Deswegen, es braucht sehr, sehr viel Education. Wir sind erst am Anfang. Da wird noch sehr viel passieren müssen. Und wir sind ja dabei, diese, sage ich mal, Investorengruppe weiterzubilden, um das nötige Wissen zu vermitteln. Des Weiteren ist natürlich dann gerade im Vertrieb, es muss ganz klar und transparent müssen die Informationen offengelegt werden, was sind die Investitionsmöglichkeiten, was sind die Risiken und was sind die möglichen Renditen. Da muss man ganz klar kommunizieren, weil ich glaube, umsonst verlieren wir alle.
Das ist doch ein gutes Schlusswort und ich kann nur noch hinzufügen, dass wenn es die Branche übertreibt, guckt die Börsenzeitung kritisch hin und klopft auf die Finger. Also vielen Dank, Stefan, dir für die Einblicke in die Closed-End, Open-Ended, geschlossen, offen, wie auch immer wir es am Ende nennen wollen, Vorwelt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Danke für die Einladung und man kommt sicherlich nur an der Oberfläche kratzen, aber ein spannendes Thema.
Education beginnt bei einem kleinen Punkt und ist dann kontinuierlich. So, aber damit kommen natürlich auch wir jetzt hier so langsam zum Ende, denn auch unsere Veranstaltung ist Closed End, die hat ein Ende. Darum vielen Dank fürs Zuhören hier live vor Ort. Danke auch an unsere Podcast-Hörer, die sich das dann noch bei Spotify und so anhören. Vielen Dank. Ich hoffe, ich schalte dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Das wär's mit der Betting Billions-Folge. Wobei eigentlich ganz stimmt's nicht, dass unsere Veranstaltung closed ist. Eigentlich sind wir auch in Evergreen. Wir kommen jedes Jahr wieder. Nächstes Jahr aber ein bisschen in einem anderen Gewand. Ich habe es eingangs bei der Begrüßung schon gesagt. Ich gebe es jetzt auch gerne nochmal mit auf den Weg zum Ende der Veranstaltung. Wir werden nächstes Jahr das Thema Private Debt in ein bisschen größeren Rahmen gießen bei der Börsenzeitung. Wir arbeiten alle fleißig hier an der Private Markets Week, um eben neben Private Debt auch die anderen Assetklassen tiefer und fokussierter hardcore in einer Woche zu bearbeiten. Und da finde ich es sehr, sehr schön, da ein Netzwerk und vor allem auch von der Zeitung eine Content-Plattform zu bauen. Da sind wir fleißig dran. Der Podcast ist ein Format davon. Wir freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere von Ihnen sich den auch mal anhört und folgt, falls er das gut findet. Ich sag aber an der Stelle schon nochmal ganz bewusst vielen lieben Dank an alle Sponsoren und auch Partner, die Private Markets Week in dem alten Gewand, wie es jetzt bislang ist, bislang begleitet haben. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn die auch bei unserer nächsten Entwicklungsstufe mit dabei sind. Jetzt haben Sie sich aber erstmal ein Feierabendbierchen verdient, würde ich sagen. Und ich hoffe, Sie sind noch eine Weile da. Vorher aber müssen Sie einmal noch mal ein bisschen Lärm machen und wirklich groß applaudieren, weil hier auf der Bühne ist, wie hier alle so schön philosophieren können den ganzen Tag. Es funktioniert ja nur, weil im Hintergrund vom Stefan Mennig und dem ganzen Eventteam wieder ein super Job gemacht wurde. Auch Sales da im Hintergrund super viel arbeitet. Und wie das alles nicht möglich wäre, darum auch da noch mal danke an Events und alles, was ihr immer macht.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.